So, wir werden uns die nächsten drei Abende mit dem Johannesbrief beschäftigen. Heute Abend 1. Johannes 1, Vers 1 bis 4. Der Lutherbibel überschrieben, die Grundlage christlicher Gemeinschaft. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Diese Johannesbriefe sind ja drei, sind Briefe des Jüngers, des Apostels Johannes. Wer die Empfänger sind, wissen wir nicht mehr genau, die sind nicht angegeben. Es darf aber mit Fug und Recht vermutet werden, dass sie etwa an den gleichen Kreis der Christen und Gemeinden gehen wie die sieben Sendschreiben in der Offenbarung. Diese Gemeinden stehen in einer besonderen Gefährdung. Und diese Gefährdung ist, dass durch die umgebende, hereindrängende philosophische Lehre das Evangelium umgebogen wird. Wenn wir uns diesen Begriff einmal merken, Gnosis, der heißt eigentlich auf Deutsch Erkenntnis, seine Philosophie und fast Religion, die in der Anfangszeit, als sich die christliche Gemeinde entwickelte, großen Einfluss immer wieder hatte. Es ist wichtig, sowohl in den Johannesbriefen wie auch in den meisten Briefen des Apostels Paulus, da gibt es solche Fronten, Gegner. Aber die Apostel gehen auf das nicht ausführlich ein, sondern sie argumentieren positiv. Sie stellen die rechte, von Christus überkommene Lehre dagegen. Also nicht so sehr sich einlassen auf all das, was da alles geredet und gesagt wird, sondern positiv das Evangelium entfalten. Wenn ich ganz kurz charakterisiere, was die Gnosis ist, in drei Negativsätzen. Sie sagen und lehren, dieser Jesus von Nazareth ist zwar ein besonderer Mensch gewesen, aber nicht der Sohn Gottes. Das war er nicht. Sie sagen zum Zweiten, das, was da dann am Kreuz geschehen ist, kann man nicht als Opfertod bezeichnen. Das ist der zweite Satz. Und der dritte Satz, man darf das Evangelium, man darf alles, was da bezeugt wird, nicht grundsätzlich geschichtlich verstehen, sondern muss den Hintergrund sehen. Wenn ich die drei Sätze noch einmal sage, er ist nicht der Sohn Gottes, es gibt keinen Opfertod und die Geschichtlichkeit ist nicht wesentlich, dann merken wir, dass was wir Gnosis nennen aus dem 1. und 2. Jahrhundert, das ist heute so brandaktuell wie damals. Gegen diese Front also schreibt der Apostel Johannes und entfaltet das Evangelium. Der erste Satz, der ihm ganz wichtig ist, Gott lebte unter uns. Gott selber. Am Anfang. Was von Anfang an war. Das beginnt noch mit diesen Worten am Anfang. Es gibt noch mal zwei Bücher in der Bibel. Das Johannesevangelium selber, wie heißt es? Am Anfang war das Wort. Und jetzt? 1. Mose, wie beginnt's? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Was wir sächlich übersetzen im Deutschen, was Luther mit Anfang übersetzt, heißt eigentlich ganz wörtlich Haupt. Da bekommt es einen ganz anderen Sinn. Das Haupt wirkte Himmel und Erde, heißt dann 1. Mose 1. Das Haupt war das Wort. Und das Haupt, das war, dass wir gehört haben, dass wir gesehen haben. So beginnt dann der 1. Johannesbrief. Das ist also personal gemeint. Das ist eine Person. Nicht eine zeitliche Angabe, sondern eine inhaltliche Angabe. Das Haupt, der Höchste. Gott setzt den Anfang aller Geschichte. Mit dem, dass er anfängt zu handeln, beginnt alles. Was von Anfang an war, das Haupt, das haben wir gehört, gesehen, betrachtet. Er schuf, heißt ja in 1. Mose 1. Da steht ein Wort, das wird in der ganzen Bibel nur vom Handeln Gottes gebraucht, nie von einem Menschen. Und er schuf wie? Wo ist die Werkstatt Gottes? Wo hat er Himmel und Erde gemacht? Nirgends, gibt keine Werkstatt. Wie hat er es dann gemacht? Er sprach und es ward. Gott muss sich keine Werkstatt einrichten und irgendetwas herstellen, sondern so er spricht, so geschieht's. So er gebietet, so steht's da. Das ist die Qualität des Handelns Gottes. Er schuf durch das Wort. Und darum nimmt hier Johannes auch diesen Begriff vom Wort des Lebens. Vom Wort des Lebens. Ist doppelt gemeint. Einmal, Jesus ist dieses Wort. Er spricht ja direkt davon. Ich bin, wie heißt das Bibelwort? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt, ich höre diesen Ausdruck manches Mal, der ist mir jedes Mal ein bisschen schwammig, wenn man sagt, es gehe um die Sache Jesu. Es gibt keine Sache Jesu. Sondern was Jesus sagt, das ist er selber. Man kann nicht die Lehre Jesu hören und annehmen und eh nicht wollen. Das geht nicht. Wenn ich von dem, was er sagt, seine Person wegnehme, dann bekomme ich eine Ideologie. Man kann nicht Christ sein, indem ich die christlichen Wahrheiten glaube, aber nicht in einer Verbindung mit Christus lebe. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich habe ein ganz blödes Beispiel mir aus der Zeitung, da zurzeit sind ja die Skiweltmeisterschaften. Da ist ein großer Star, obwohl er überhaupt noch nicht gefahren ist, dem rennen sie alle nach. Das ist der Tromba. Habt ihr den Namen schon mal gehört? Wenn nicht, müsst ihr morgen die Zeitung lesen. Jetzt fährt er, glaube ich, irgendwann, heute oder morgen. Das ist der Italiener Tromba, das ist der absolute Star. Und der Tromba, der vermarktet nur den Tromba. Da geht es um seine Person. Der fährt zwar hervorragend Slalom, aber der Tromba schildert nicht den Slalom, sondern er schildert sich. So ist das bei Jesus. Jesus hat keine Anliegen in dem Sinn, sondern er gibt sich selber. Das Wort des Lebens. Jesus, diese Person ist das Wort des Lebens. Wer Jesus hat, so hat ein Buchtitel, glaube ich, geheißen, wer Jesus hat, der hat das Leben. Auch wenn nicht, dann kann es gut sein, dass ich vieles in der Bibel nicht verstehe. Es kann gut sein. Es bleibt einem manches dunkel und verschlossen jahrelang. Aber das Entscheidende ist, dass ich in einer Lebensgemeinschaft mit Jesus lebe. Dass ich zu ihm bete, dass ich ihn kenne, dass ich ihm vertraue. Und dann kann vieles von dem, was auch geschrieben ist, mir dunkel bleiben. Aber ich bin mitten im Leben mit Jesus. Das Wort des Lebens, er ist. Es hat aber auch eine zweite Bedeutung. Das Wort, das Leben schafft, Jesus schafft Leben. So wie das am Anfang schuf Gott. Und er schafft so, er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das ist die Schöpfung. Und genau so ist die Neuschöpfung. Ein ganz wichtiger Bibelvers. Wer kennt den? Römer 10, Vers 17. Den müssen wir auswendig kennen. Wenn ihr es nicht kennt, müsst ihr es aufschlagen. Nee. Nicht sie, es ist alles neu geworden. Römer 10, Vers 17, die Neuschöpfung. So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber aus dem Wort Christi. Das ist die Neugeburt. Wie kommt ein Mensch zum Glauben? Nicht so, dass er irgendwie da geweiht wird oder, was weiß ich, mit Wasser begossen oder mit Öl oder gesalbt oder was man sich alles denken kann. Ein Mensch kommt zum Glauben, indem er das Wort Gottes hört. Und das öffnet ihm das Herz. So wie die erste Schöpfung Gott sprach und es ward, so ist die Neuschöpfung durch die Verkündigung des Wortes. Und gar nicht anders. Das Wort, das Leben schafft. Jetzt sagt Johannes, dieser Jesus, dieses Wort, der Sohn Gottes, der lebte unter uns. Was wir gehört haben, was wir gesehen haben, was wir betastet haben. Jetzt müssen wir einen Gedanken uns überlegen vom Wert des Historischen. Vom Wert des Historischen. Zunächst einmal fällt auf, dass Johannes hier schreibt, was wir. Also er nimmt sich hinein in den Kreis der ganzen Zeugen, der Augen- und Ohrenzeugen Jesu. Wer war denn das? Wie viel waren es? 12. Wenn er jetzt aber wir schreibt, eigentlich 11. Der Judas ist nicht mehr dabei. Also die ganzen Apostel garantieren dafür. Gleich schreibt zum Beispiel der Petrus, 2. Petrus 1, Vers 16. Da geht es auch um den Wert des Historischen. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Genauso schreibt der, der als letzter zum Apostel berufen wird. Wer war das? Der Paulus, 1. Korinther 15, Vers 6 bis 8. Muss ich immer einlesen. Wer es hat, soll laut lesen. 1. Korinther 15, 6 bis 8. Da geht es um die Auferstehung. Wir können lesen ab Vers 3, 3 bis 8. Wir brauchen ja länger als Konfirmanden. Die fangen vorne an im Alten Testament und dann blättern sie durch. Wer liest? Und jetzt, und
dass er
gesehen worden ist.
Von Kephas, danach von den Zwölfen, Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, deren noch viele leben, etliche aber sind im Schlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Am letzten nach allem ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden.
Da geht es jetzt um das Zeugnis der Auferstehung. Er ist gesehen worden. Ganz wichtig, dieser Vers. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch leben. Das heißt, geht hin und fragt die, ob das Einzelvisionen waren von einzelnen überkandidelten Religiösen. Nein, von mehr als 500 Brüdern, von denen die meisten noch leben. Das Historische ist wichtig, ganz wichtig. Allerdings, ich möchte zwei Sätze sagen. Die Historie schafft nicht den Glauben. Das schafft nicht den Glauben. Man kann die ganze Bibel und alle Wunder und alles, was drin steht, für wahr halten und doch noch nicht glauben. Glauben ist mehr als für wahr halten. Die Historie schafft nicht Glauben. Das ist unbezweifelbar und gesehen worden, das Grab war leer. Das hat die Juden nicht zum Glauben gebracht, sondern im Gegenteil zur Täuschung. Sagt, die Jünger seien gekommen und hätten ihn gestohlen. So sagen die. Aber der Glaube ohne die Historie, der löst sich auf. Der löst sich auf. Das geschichtliche Geschehen ist der Wurzelboden, in dem sich der Glaube verankert. Gott hat gehandelt in dieser Zeit und dieser Geschichte. Ich möchte das Beispiel noch einmal deutlich machen. Das leere Grab. Das leere Grab, das kann viele Deutungen haben. Kann tatsächlich... Kann man sagen, gut, er ist gestohlen worden. Andere können sagen, aus Angst, dass er gestohlen wird, haben ihn seine Jünger heimlich verlegt, irgendwohin. Das leere Grab lässt viele Deutungen zu. Aber wäre das Grab voll gewesen, der Leichnam Jesu drin, dann wäre jede Verkündigung von einer Auferstehung sinnlos. Dann wäre es sinnlos. Dann gäbe es keine Auferstehung. Viele haben das leere Grab damals gesehen. Nicht alle sind dadurch zum Glauben gekommen, sondern die, die angefangen haben, Jesus zu vertrauen und denen er erschienen ist. Aber wenn der Leichnam Jesu im Grab verwest wäre, gäbe es keine Auferstehung. Das ist eindeutig. Deshalb legt Johannes hier so großen Wert drauf, was wir gehört, gesehen, betrachtet, betastet haben. Was haben die Jünger gehört? Was haben sie gehört von Jesus? Worte des Lebens. Welche? Welche? Zum Beispiel. Das hat der Nikodemus gehört. Die ganze Bergpredigt, die Gleichnisse, das haben die Jünger gehört. Sie haben 3 Jahre lang Jesus zugehört, wenn er öffentlich gepredigt hat und wenn er sie gelehrt hat. Und dieses Hören, das ist ihnen im Ohr geblieben. Sie geben das wieder. Uns fällt es heute ziemlich schwer, nur von dem Hören etwas zu behalten. Wir sind heute keine Hörgesellschaft mehr. Wir sind eine Sehgesellschaft. Wir sehen mehr. Hat das Fernsehen grundsätzlich alles verändert. Aber ich merke das zum Beispiel und habe das gemerkt an unserem Jüngsten besonders. Der hat früher ganz arg viele Kassetten gehört. Und wenn er eine, zwei oder dreimal gehört hat, konnte der das wirklich nacherzählen. Der hat es frei aufgesagt. Die Jünger haben 3 Jahre lang gehört und haben es sich eingeprägt. Sie haben zum Beispiel die Abschiedsreden Jesu gehört. Ganz wichtiges Thema, der Heilige Geist. Sie haben ihn immer wieder nach Ostern noch gehört. Die 40 Tage, wo Jesus noch immer wieder mit ihnen zusammen war und sie gelehrt hat. Was wir gehört haben, wir können ganz schlicht davon ausgehen, dass das, was im Neuen Testament von Jesus reden, geschrieben ist, dass das gehört ist, was sie gehört haben. Wenn wir heute bestimmte Worte sprechen, und wir tun das ganz arg oft, sprechen wir das, was die Jünger zum ersten Mal gehört haben. Was meine ich jetzt? Herr, lehre uns beten. Wie beten wir recht? Wenn wir das Vater unser beten, beten wir genau die Worte, mit denen Jesus sie gelehrt hat. Allerdings wir heute auf Deutsch. Sie übersetzt aus dem Aramäischen beziehungsweise später aus dem Griechischen. Genau die Sätze hat Jesus gesagt, was wir gehört haben. Brüder und Schwestern, da ist ganz arg wichtig, dass wir das, was wir hören, auch behalten. Wie heißt die Losung? Ich behalte deine Worte in meinem Herzen. Wie kann man behalten? Den man einprägt, indem man verstanden hat, noch viel einfacher, den man auswendig lernt. Den man auswendig lernt. Das hat unter uns sehr abgenommen, auswendig zu lernen. Dass wir das Gehörte nicht gleich wieder verlieren. Bei den älteren Leuten ist es noch ein ganz großer Schatz, muss man sagen. Da steht man in einem Bett und die Schwestern sagen, Herr Pfarrer, das hat keinen Wert mehr. Und dann nehme ich die Hand dieser Frau in meine Hand und dann sage ich jetzt, sagen wir zusammen ein Lied. Befiehl du deine Wege. Und was dein Herze kränkt, der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt. Und alle sind fassungslos, schon nach wenigen Worten bewegen sich die Lippen. Das sitzt drin, das ist ein Schatz im Herzen, was wir gehört haben. Probieren wir es. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Was wir gehört haben. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Das sind ganz zentrale Bibelworte. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Was wir gehört haben, Lass uns das einfach wieder tun, auch als gereifte und erwachsene und langjährige Christen, dass wir wieder ein bisschen auswendig lernen. Das ist ganz arg wichtig, was wir gehört haben. Jetzt, was wir gesehen haben, sagt Johannes. Was haben die Jünger gesehen? Die Wunder Jesu. Sie haben die Wunder Jesu gesehen. Was haben sie noch gesehen? Jetzt nicht mehr alle, aber einige. Der Johannes auf jeden Fall. Was hat er gesehen? Die Verklärung, die drei, Johannes, Petrus und Jakobus. Was haben sie noch gesehen? Den Auferstandenen vorher? Den sterbenden Jesus am Kreuz, der Petrus ist ihm nachgegangen. Er hat gesehen, bis in den Hof des hohen Priesters Kaiphas. Und der Johannes steht noch unter dem Kreuz. Er hat gesehen und gehört, es ist vollbracht, und er neigte das Haupt und verschied. Sie haben gesehen und sie haben ihn gen Himmel fahren sehen. Was wir gesehen haben. Und da steht im Griechischen, unterscheidet man in den Worten. Es gibt ein Wort, das bezeichnet die innere Schau, das, was wir Vision nennen. Hier steht immer das Wort, das ganz normale Sehen mit diesen Augen. Mit diesen Augen. Sie haben es gesehen. Was wir betrachtet haben. Das heißt eigentlich wörtlich übersetzt, was wir angestaunt haben, was wir völlig ergriffen gesehen haben. Glaubt ja nicht, dass die Jünger da neutral dabei standen, als Jesus zum Beispiel die beiden Blinden vor Jericho heranwinkt und sagt, seid wieder sehend, und denen gehen die Augen auf. Oder dass sie vorm Grab des Lazarus gestanden haben und gesagt haben, das haben wir gleich gewiss, das kann der Herr. Das steht da am Schluss. Und alle entsetzten sich. Entsetzten sich, was da geschieht. Das war dieses ergriffene Sehen, völlig in Bann gezogen davon. Und schließlich, was wir betastet haben, berührt haben. Wo kommt es da zu Berührungen? Da kommt es nicht zur Berührung, sondern der Herr sagt, lege, und er tut's nicht. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Wo haben die Jünger direkt Kontakt gehabt mit Jesus? Bei der Fußwaschung zum Beispiel. Jawohl, beim Abendmahl. Wo noch? Als die 5000 versammelt waren und sie nehmen aus den Händen Jesu das Brot und die Fische und geben es weiter. Was wir betastet haben. Also alles, der ganze Nachdruck liegt auf dem, was Petrus sagt. Wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. Wir haben uns nichts ausgedacht, sondern das sind die Tatsachen, die Fakten. Das Leben ist erschienen. Jesus preist einmal die Jünger selig, Matthäus 13, 16. Schlagen wir auf die Stelle. Wer es hat, liest es laut. Matthäus 13, 16.
Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören.
Er preist seine Jünger darüber selig. Selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Die Jünger schreiben das auf. Das bezeugen wir euch, verkündigen euch, und das schreiben wir. Hinter diesem kleinen Wörtlein in Vers 4, das schreiben wir. Da stehen die Evangelien. Die Jünger haben es aufgeschrieben. Sie haben es aufgeschrieben. Wir sagen Folgendes, es gehört jetzt auch dazu, Abendbibelschule, dass wir lernen, die Evangelien sind keine Biografien im vollen Sinn. Was ist, muss eine Biografie enthalten? Das heißt, die muss vollständig sein. Da kann man nicht einfach Jahre ausblenden. Beispiel der Mitterrand, der frühere Präsident von Frankreich, da gibt es eine große Biografie zu seinen Lebzeiten. Da wurden manche Jahre einfach ausgeblendet. Und das hat natürlich die Leute interessiert, was war denn in den Jahren. Und in den Jahren hat er ein wenig Dreck im Stecken gehabt. Er hat dann die Flucht nach vorwärts angetreten und hat das öffentlich erklärt, die Jahre, die hier nicht ausführlich geschildert sind, da war das und das. Dann gab es natürlich auch ein großes Kapitel über seine Familie und das alles und das glückliche Familienleben, aber auch hier war es nicht vollständig. Er hatte noch eine uneheliche Tochter. Das haben die natürlich sofort herausgefunden, als die Biografie erschienen war und sie haben danach geforscht, aha, eine Biografie muss vollständig sein. Da muss alles drin sein. Die Evangelien sind keine Biografien Jesu. Was wissen wir von seinem Leben? Tragen wir es geschwind zusammen. Was wissen wir vom Leben Jesu? Jetzt meinen wir das irdische, ganz normale Leben. Wir wissen seine Geburt. Wo wurde er geboren? Bethlehem. Ja, wir wissen noch mehr. Nach 8 Tagen wurde er im Tempel, wie jedes normale Kind, zur Beschneidung gebracht. Was wissen wir noch von den irdischen Daten? Vorher noch, so sparsam ist nun doch nicht. Die Flucht nach Ägypten, allerdings können wir es nicht genau einordnen, wenn der Herodes männliche Kinder bis zu 2 Jahren umbringen lässt, kann es gut sein, dass die Familie längere Zeit noch in Bethlehem war und die Weisen oder die Magi erst später gekommen sind, also nicht 6 Tage oder 12 Tage später, wie wir es heute feiern, da kann ein längerer Abstand dazwischen gelegen haben. Dann wissen wir erst wieder vom 12-jährigen Jesus und dann? Wie alt ist er, als er öffentlich auftritt? Wie viel? 30 Jahre alt. Und dann wirkt er 3 Jahre. Da wissen wir nun einiges von dem. Wir wissen zum Beispiel, dass er nicht mehr zu Hause lebte. Wo hat Jesus in der Regel gelebt, wenn er nicht unterwegs war? Kapernaum, bei wem? Im Haus des Petrus. Ist übrigens sehr interessant, ist zwar eine äußerst geschmacklose Kirche dorthin gebaut worden, jetzt in Kapernaum in letzter Zeit, aber die ausgegrabenen Reste sind durchaus aus der Zeit Jesu. Ob das nun das Haus der Schwiegermutter des Petrus war, Petrus hat ja auch nicht im eigenen gelebt, sondern ist bei der Schwiegermutter eingezogen, das wissen wir nicht genau, aber dort in diesen Mauern, dort hat Jesus gelebt. Er hatte noch praktisch fast ein zweites Zuhause, wenn er in Judäa, in der Nähe von Jerusalem war. Wo war das? Bei Maria und Martha in Bethanien. Und dann wissen wir über die letzten Lebenstage Jesu fast Stunde um Stunde Bescheid. Von Gründonnerstagabend an, vom Abendmahl an, sind alles genau dann dokumentiert und aufgeschrieben, was dann war. Das ist praktisch jede Minute belegt bis zu seinem Tod. Das wissen wir von Jesus. Aber alles andere wissen wir nicht. Was zwischen seiner Geburt und dem 12-jährigen Jesus, was da drin lag, wissen wir nicht. Wird nichts berichtet. Wird nur gesagt, denn ab dem 12. Lebensjahr, er nahm zu an Alter, Weisheit und Gnade bei Gott und den Menschen. Und er ward seinen Eltern untertan, Das wissen wir, aber sonst wissen wir nichts mehr. Er hat wohl welchen Beruf ausgeübt? Zimmermann. Wer nach Israel reist, der sieht dort das Gesellenstück Jesu. Wenn er Glück hat, da wird eine wunderschöne Truhe gezeigt, die er als Gesellenprüfung angefertigt hat. Ein Meisterstück gibt es allerdings nicht, aber immerhin ein Gesellenstück. Das ist aber nicht historisch, sondern das ist Geldmacherei. Das heißt also, die Evangelien sind in dem Sinn Ausschnitte aus dem Leben Jesu. Und zwar, ich nenne jetzt vier Grundlinien, unter denen die Evangelien geschrieben sind. A, sie haben eine grobe zeitliche Ordnung. Keine genaue zeitliche Ordnung. Der, der am genauesten zeitlich ordnet, ist wer? Nein, nicht der Johannes. Der Lukas. Nachdem ich es mit Fleiß erforscht habe, habe ich der Reihe nach. Er sagt also, ich halte die zeitliche Ordnung ein. Woher weiß denn der Lukas von der Geburt Jesu? Maria aber behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und zu ihr geht der Lukas und fragt sie. Er befragt die Augen- und Ohrenzeugen um Jesus für sein Evangelium. Also alle vier Evangelien haben wenigstens eine grobe zeitliche Ordnung. Der Lukas ist der genaueste. Zweitens, alle vier Evangelien treffen eine bestimmte Auswahl. Dabei sind die ersten drei, Matthäus, Markus und Lukas, haben ungefähr dieselbe Auswahl. Und dann schreibt der Johannes sein Evangelium ausdrücklich als Ergänzung. Was kommt nur im Johannes? Eine wichtige Ergänzung, ganz wichtige. Die Abschiedsreden von den Wundern. Die Auferweckung des Lazarus kommt nur im Johannes. Die Hochzeit zu Kana, das erste Wunder. Der Kranke am Teich Bethesda, glaube, kommt auch nur im Johannes. Das weiß ich jetzt nicht genau, ich will mich nicht, muss auch noch memorieren. Aber sie treffen eine bestimmte Auswahl. Das ist die zweite Linie. Die dritte Linie, alle vier Evangelien verfolgen eine bestimmte Absicht. Am deutlichsten drückt das Johannes aus, das alles ist geschrieben, damit ihr glaubet. Die Evangelien wollen zum Glauben führen. Das vierte, die Evangelien nehmen für sich in Anspruch, Geschichtliches zu berichten. Geschichtliches. Was hat man über das Johannesevangelium hergezogen und gesagt, das geistliches Evangelium kann gar nicht sein, gerade bei dem, wo soll es da einen Teich geben mit vier Hallen und am Schafstor und wo soll das überhaupt sein? Das gibt's doch gar nicht. Und dann kam diese Engländerin und hat angefangen zu graben und hat den Teich Bethesda gefunden. Seitdem denkt man ganz anders über die Geschichtlichkeit des Johannesevangeliums. Gott lebte unter ihnen. Jetzt unsere zweite Linie. Wir können ihn erleben. Das ist ganz wichtig. Da schreiben wir euch. Er, wir, ihr. Die Jünger behalten es nicht für sich. Sie waren einmal in großer Versuchung, ihren Herrn ganz für sich zu behalten. Wo war das? Was sagt der Petrus? Hier ist gut sein. Hier lasst uns Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Der Petrus, der hat auf dem blanken Boden im Freien geschlafen. Für sich hat er keine Hütte wollen. Wenn er nur da bleiben darf. Aber Jesus stieg mit ihnen wieder vom Berg. Das Evangelium, die Person Jesu, das ist keine Geheimlehre, nur für Eingeweihte, sondern alle können es hören. Alle. Ist öffentlich. Deswegen weiß zum Beispiel niemand richtig Bescheid in Indien, wenn ich auch frage über den Hinduismus. Weil sie sagen, ja, eigentlich das Wichtigste, das wissen nur die Brahmanen, die oberste Kaste, und die geben das nicht weiter. Das ist eine Geheimlehre im Letzten. Da muss man eingeweiht sein. Das, was hier als Bibel vor uns liegt, ist öffentlich. Kann jeder lesen. Da muss man nicht irgendwie geheime Riten durchlaufen oder etwas, sondern es ist alles berichtet, was zum Heil nötig ist. Das verkünden wir euch. Das griechische Wort heißt ganz wörtlich übersetzt, darüber erstatten wir Bericht. Das ist also eine Absicht. Bericht erstatten. Die zweite Bedeutung dieses Wortes heißt lobpreisend ausrufen. Also nicht keiner der Jünger, keiner der Zeugen in der ganzen Bibel erstattet Bericht in dem Sinn, dass er es einfach in dürren Worten her sagt, sondern er ist selber ergriffen. Er selber ergriffen. Die Evangelisten, die biblischen Schreiber, sind viel mehr als Briefträger. Ein Briefträger, der bringt den Brief. Und mehr tut er nicht. Er überbringt die Nachricht. Er nimmt nicht Stellung dazu. Ich war als Student den Semesterferien, glaube ich, 4 oder 5 Mal Briefträger. Wenn ich deswegen heute noch durch Chemnat oder Scharnhausen fahre, kenne ich fast noch jedes Haus. Ich weiß nur nicht mehr, ob die Leute dort noch wohnen. Da war nun einer, ein Lehrer am Wagenburg-Gymnasium, den habe ich gekannt, der wohnt in meinem Bezirk. Und da kamen immer wieder Karten an den. Darf man ja offiziell nicht lesen. Aber das waren lauter Karten, der hatte offensichtlich ein Ferienquartier gesucht. Es kam lauter Absagen. Hat mir schon ganz leid getan. Und dann kam eine Karte, da sagten sie ihm zu, und ich, Dackel, ich bring dem die Karte und sag zu ihm, endlich haben sie ein Ferienquartier. Ihr könnt euch nicht denken, wie sauer der war. Wie sauer der war. Das darf man nicht tun als Briefträger, die Post anderer lesen. Aber die hier verkündigen und das ausrufen, die sind selber ergriffen. Das ist einer der Grundsätze, wie neues Leben entsteht, wie die Neuschöpfung läuft. Nur Ergriffene können andere ergreifen. Brüder und Schwestern, ich denke manchmal, wir beten doch alle immer wieder um eine Erweckung. Sind wir selber so Ergriffene, dass wir sagen müssen wie ein Petrus und Johannes, wir können's ja nicht lassen. Nur so stimmt dieser Satz, Erweckung beginnt bei mir. Nämlich so, dass ich nicht schweigen kann, dass ich es nicht verbergen kann, dass ich ein von Jesus Gepackter bin. Nur Ergriffene können andere ergreifen, nur Brennende können andere anzünden. Wir haben gesehen und bezeugen. Das sind so Das soll uns nicht unter Druck setzen, sondern uns nur einmal wieder die Augen für unsere Schläfrigkeit öffnen. Frage formuliere, nicht, dass wir jetzt müssten oder so. Du bist heute vielen Menschen begegnet. Jeder von uns wahrscheinlich. Bei wem ist das aus dir auch rausgekommen, wer du bist? Und hast versucht anzuzünden. Wem hast du heute von Jesus gesagt? Es wäre gefährlich, wenn wir uns jetzt unter Druck setzen und sagen, wir müssen das tun, sondern es geht andersrum. Ich kann es nicht lassen. Ich kann es nicht lassen. Da denke ich manchmal, wisst ihr, wenn zu mir jemand kommt ins Pfarramt oder ich jemand begegne auf der Straße und wir kommen ins Gespräch, für mich ist eigentlich normal, leicht, weil die Leute wissen ja, das ist der Pfarrer. Die kommen schon von selber dann auf religiöse Themen. Da ist klar, ich kann das ohne große Vorbereitung tun, aber ich habe eine große Barriere, dass die Leute nämlich denken, der muss das ja. Der muss das ja. Der wird dafür bezahlt. Sonntags Pfarrer und montags Friseur. Umgekehrt, wie geht der Spruch? Sonntags Lehrer und montags Friseur, ja. Werktags Pfarrer. Also bei mir geht das einigermaßen. Wichtig wäre, dass ihr, die ihr nicht dafür bezahlt werdet, dass ihr so redet. Dann fängt's an zu brennen. Eine Gemeinde, eine Gemeinschaft wächst in der Regel nicht durch den hauptamtlich Bezahlten, sondern die wächst durch den normalen, durch den unbezahlten Zeugen. Was wir als Hauptamtliche tun können, ist, dass wir den Ofen schüren, wenn ich es in dem Bild mache. Den Ofen schüren, das können wir. Aber dass es dann andere anzündet, das müsst ihr tun. Das müsst ihr tun. Andere Frage noch, was wir gehört, gesehen, betrachtet, betastet haben und euch bezeugen. Hatten es die Jünger damals leichter als wir heute? Also ich wünsche mir schon manchmal, ich wäre dabei gewesen am Lazarusgrab. Mir würde es aber auch schon reichen, ich hätte diese Wegstrecke mitgehen können zwischen Jerusalem und Emmaus. Und er fing an, ihnen die Schrift auszulegen und begann bei Mose und den Propheten. Musste nicht der Menschensohn solches leiden? Haben wir es heute schwerer? In gewisser Weise schon. Wir sehen nicht mehr in dem Sinn mit unseren Augen den Jesus von Nazareth. Aber es gab Zeiten, auch für die Jünger. Da haben sie trotz allem Sehen gar nicht mehr so glauben können. Als er gefangen genommen wird im Garten, da flohen sie alle. Alle. Und das war nicht nur aus Angst, sondern das kriegen sie nicht in den Kopf rein. Der will der Sohn Gottes sein, göttliche Kraft haben und lässt sich von so ein paar Hansel gefangen nehmen. Viele, ungeheuer viele für damalige Verhältnisse haben Jesus gesehen, aber geglaubt haben wenige. Die haben ihm ja alles rumgedreht. Die einen haben, was haben sie von Jesus alles gesagt? Er sei ein Fresser und Weinsäufer. Schon harte Vorwürfe, gell? Was noch? Bitte? Der Sündergeselle. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sag dir, wer du bist. So haben sie argumentiert. Sie gaben noch härtere Vorwürfe, gesagt, der treibt den Teufel mit dem Beelzebub aus. Er ist ein Satansdiener. Und verurteilt wurde er, warum? Als Gotteslästerer. Ganz wenige haben durch ihr Sehen geglaubt. Sie hatten es nicht leichter wie wir. Wir haben an der Stelle, wo sie Jesus gesehen haben, haben wir das biblische Wort. Und da ist genauso, die einen sagen, Herr, was soll das? Und die anderen haben einen Hunger nach diesem Wort. So können wir ihn erleben. Sie hatten es nicht leichter. Für jeden, der dem Mann von Nazareth begegnet ist, war das mehrdeutig. Was haben die Leute von Nazareth gesagt, als er zum ersten Mal bei ihnen aufgetreten ist? Ist er nicht des Zimmermanns Sohn? Die haben ihn eingeordnet. So wie es früher bei uns in Ruid war, wenn man da so einem Älteren begegnet ist, dann hat er gefragt, wem gehörst? Und dann musste man nur sagen, ich bin am Adolfseitzweiter. Gut, war in Ordnung. Eingeordnet, die Linie. Aha, dort gehört er hin. Das ist der Jesus, des Zimmermanns Sohn. Mehr wollten sie nicht von ihm. Dort gehört er hin und da ist sein Platz. Seine eigene Mutter und seine Geschwister, was sagen die von Jesus? Die ist noch vorne im Ausgedrückt, der spinnt. Der ist übergeschnappt. Und sie wollen ihn zurückholen in den Schoß der Familie. Und da hat er schon große Wunder getan. Da hat Maria schon längst miterlebt, wie er aus Wasser Wein gemacht hat. Auch der irdische Jesus bleibt für die, die ihm begegnen, mehrdeutig. Und es ist Glaube nötig. Wir haben an der Stelle die Bibel. Was ist denn die Bibel? Was heißt denn das Wort überhaupt? Bibel. Das Buch. Biblos ist die Stadt, wo zum ersten Mal wohl Texte aufgeschrieben und zusammengestellt wurden. Deshalb Biblos, die Bibel. Ist ja auch nicht richtig. Das ist ja nicht nur ein Buch. Was ist das? Bleiben wir mal beim Äußeren. Eine Sammlung von Büchern. Wie viel sind es denn im Ganzen? 66 verschiedene Bücher. Bitte? Rechnen Sie die Apokryphe noch dazu. Aha. Wir nehmen den Psalter einfach mal als eins. Es kommt mein ganz Gelerntes ins Wanken. 66 Bücher, 39 im Alten und 27 im Neuen. Wie lange hat denn das gebraucht, bis diese Bibliothek fertig war? Wie viel? Das ist ein großer Zeitraum, das hat nur ein bisschen näher Eingrenze. Wann lebte der Mose? Um 1400 vor, und wann ist das späteste Evangelium? 100, also gehen wir weit zurück, also circa 1500 Jahre. Wer hat diese Bücher geschrieben? Wer weiß ein paar Verfasser? Der Mose. Mose war sicher weithin auch ein Sammler, der zusammengetragen hat, denn Mose war ja nicht dabei bei der Schöpfung. Und diese Dinge. Er hat viel auch von den Vätern zusammengetragen. Also Mose, wer hat die weitere Bücher?
Jesaja.
Der Jesaja.
Ja,
die ganzen Propheten. Wer hat denn die fünf Bücher im Psalter geschrieben?
Oh,
Asaf, David, die Rote Korach, Serach, also sind einige Verfasser im Neuen Testament. Der Paulus, die meisten, die Paulusbriefe, wie viel sind es? 13. Wer noch? Der Johannes, Jakobus, Petrus, Lukas, Judas. Wer noch? Einziges Buch im Neuen Testament, wo wir keine Verfasserangabe haben. Warum steht denn der Hebräerbrief im Neuen Testament? Ja? Ja, ist viel anderes auch noch wichtig. Es gibt noch eine ganze Sammlung aus der Frühzeit des christlichen Glaubens von Schriften, die nicht in die Bibel aufgenommen wurden. Aber der Hebräerbrief als einziger, der ohne Verfasser direkt ist. Warum steht der im Neuen Testament? Wir können es noch viel äußerlicher sagen, über die Hälfte des Textbestandes des Hebräerbriefes sind alttestamentliche Zitate. Darum ist er aufgenommen. Also, wo liegt denn die Einheit dieser 66 Bücher? Was ist die Einheit? Getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen geschrieben. Das ist die eine Einheit. Der Geist Gottes ist am Werk. Das sind nicht menschliche Bücher in dem Sinn. Wir können es in der Kurzform ausdrücken, es ist das Wort Gottes. Getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen geschrieben. Die zweite Punkt der Einheit. Aller 66 Bücher. Bitte? Jesus im Mittelpunkt. Gilt das auch fürs Alte Testament? Geschichte Gottes, es läuft alles auf den Christus zu. Alles. Ich nenne einmal, muss ich zählen, 1, 2, 3, 4, 5 kurze Grundsätze der Einheit der Schrift. Erster Grundsatz, es ist der eine und derselbe Gott, der da bekannt wird und der handelt. Der Vater Jesu Christi, der eine und derselbe Gott im Alten und im Neuen Testament, durch jedes Buch hindurch. Zweite Einheitsklammer über alle Bücher, dieser Gott handelt zur Rettung, zum Heil. Auch wo es im Alten Bund durch große und schwere äußere Gerichte geht. Das Ziel ist immer Rettung. Dritte Klammer der Einheit, es läuft alles auf den Christus zu. Das ist mir jetzt erst, ich lege gerade der Bibelstunde in Dettingen seit Monaten die Psalmen aus, da wird mir das deutlich. Heißt zum Beispiel, sei du mir Hilfe. Das heißt auf Hebräisch, sei du mir Jehoshua, sei du mir Jesus. Wir übersetzen sächlich in den Psalmen, es kommt im Alten Testament, besonders in dem Psalm, ganz arg oft der Jesusname an entscheidender Stelle. An ganz entscheidender Stelle. Und deshalb wird ja der Maria gesagt, des Name sollst du Jesus heißen, Jehoshua, Retter. Es läuft alles auf ihn zu. Die vierte Klammer, jedes einzelne Buch ist darauf ausgerichtet, es wirkt Glaube. Und die fünfte Klammer, alles, was da geschrieben ist, drängt auf die Schlusserfüllung. Das biblische Wort ist immer prophetisches Wort, in dem Sinn, es erfüllt sich, es wird Wirklichkeit. Darum sagt Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Was wir gehört, gesehen, betastet, betrachtet haben. Wir haben gesagt, das haben wir heute im biblischen Wort. Da liegt die Wirklichkeit vor uns, da steht Jesus vor uns. Aber es gibt natürlich auch dieses Zweite, das eigene Erleben. Ich mache ja Erfahrungen mit ihm. Es geschehen seine Taten in meinem Leben, im Umfeld meines Lebens. Ich habe jetzt letzte Woche dieses Büchlein fertig geschrieben. Ich habe es schon mal an der Stelle angekündigt. Als ich im Oktober in Indien war, da habe ich unsere, wir würden sagen, Dekane eingeladen, mal einen Nachmittag, und habe sie dann einfach gefragt und habe gesagt, jetzt erzählt mal, was bei euch geschieht. Am Anfang waren sie ganz verlegen. Und dann ist der Erste aufgestanden und hat erzählt, und dann sprudelte es aus ihnen heraus. Ich saß nur da und habe mit meiner schnellsten Schrift mitgeschrieben, sodass ich es manchmal nachher gar nicht mehr lesen konnte. Und mein Schwager hat mitgeschrieben. Es waren lauter, ich sag's einmal so, Wundergeschichten. Was Jesus heute tut, als ich mir das vergegenwärtigt habe und ich gebeten wurde, jetzt für das 25-jährige Jubiläum unserer Indienmission doch das einmal nochmal aufzuschreiben, habe ich gedacht, das kannst du nicht schreiben, das glaubt hier kein Mensch, das glaubt kein Mensch. Und habe es mal liegen lassen, und dann habe ich bei mir gedacht, doch, gerade deswegen. Weil es ganz direktes Jesushandeln ist. Und weil er seine Macht bis heute zeigt, nicht nur in Indien, auch unter uns. Unser eigenes Erleben. Wir müssen jetzt eigentlich eine Zeugnisstunde machen. Was Jesus in meinem Leben an Großtaten getan hat. Allerdings, das eigene Erleben unterliegt drei Klammern. Erstens, es ist immer zu messen am biblischen Wort. Dem darf es nicht widersprechen. Das muss mit dem Wort zusammenstimmen. Extremes Beispiel, solange ich in Hamburg studiert habe, ging ich mal zum Bahnhof und in einer Unterführung stand ein junger Mann mit dem großen Plakat, ich bin Jesus. Dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, das glaube ich nicht so ganz. Und dann hat er gesagt, doch, ich bin der neue Jesus, der wieder auf die Erde gekommen ist, und ich verkündige jetzt die neue Botschaft, die heißt, ihr müsst mit Gewalt euch durchsetzen. Also das war ein augenscheinliches Beispiel, dass hier vielleicht war er verwirrt oder wirklich von anderen Geistern geleitet. Unser eigenes Erleben und Sagen ist zu messen am biblischen Wort. Es darf, das ist die zweite Klammer, uns nicht im Glauben wankend machen, sondern befestigt im Glauben. Und das dritte ist befähigt zum Zeugnis. Und ich sage auch vier andere Kriterien, wo Wundertaten sehr problematisch sind. Also ich nenne jetzt vier Maßstäbe für das, was in Zeichen und Wundern auch heute gesagt und verkündigt wird, wo sie sehr problematisch sind. Erstens, wenn ich Geld dafür zahlen soll. Das ist ein ganz einfaches Maßstab. Aber ich habe das schon einige Male miterlebt. Da kommt nun der Prediger und sagt so, jetzt will Gott mit seiner ganzen Power wirken. Wir legen aber zuvor ein Opfer zusammen. Dann legen wir das Opfer zusammen und dann singen wir ein paar Lieder und dann tritt er wieder hin und sagt, Gott will wirklich wirken, aber es ist noch zu wenig geopfert worden. Wir legen ein zweites Opfer zusammen. Wir haben dann dem Abend viermal geopfert. Dann war es genug. War in keiner deutschen Gemeinde. Also da ist ganz arg problematisch, wenn Geld dafür gegeben werden soll. Das Zweite, wenn das Wunder zur Schau gebraucht wird. Zur Schau. die Vorführung. Ich bin äußerst skeptisch gegen das, was da im amerikanischen Fernsehen geschieht mit diesen Schaupredigern, wo dann das Wunder vorgeführt wird. Wie oft heißt es bei Jesus, und er verbot ihnen, davon zu reden, weil Jesus mit seinen Wundern keine Propaganda machen wollte. Keine Schauveranstaltung. Das Dritte, wenn solche Wunder und Machttaten Menschenruhm zur Folge haben. War bei Jesus nie der Fall. Und die Menge pries und lobte, jetzt wen? Gott. Das heißt, Jesus hat seine Wunder so getan, dass er gezeigt hat, das kommt von meinem Vater. Am Grab des Lazarus betet er, Vater, ich preise dich. Es geht nicht um Menschenruhm. Immer dort, wo ein Wunder eine Kraft hat, weitergeerzählt und sagt, das kann nur der. Das ist gefährlich. Das ist äußerst gefährlich. Ich habe ja einige Jahre lang ziemlich unter Bandscheibenbeschwerden gelitten. Ich habe das alles miterlebt. Wenn einem Liebe, sogenannte Liebe, Brüder, sage ich jetzt, sagen, wenn du recht glauben würdest, wär's weg. Und dann kam ich mal in ein Haus, ich hatte einen Vortrag, Schwarzwald, dort war das, und habe noch einen Besuch gemacht, und dann sagt die Frau zu mir, ah, das ist jetzt ganz arg schade, gerade ist der und der gegangen, der hätte sie heilen können, der hat die Kraft. Menschenruhm im Zusammenhang mit dem Wunder ist etwas ganz arg Gefährliches. Und das vierte ist genauso ein einfaches Kriterium, wenn diese Krafttat in anderem Namen getan wird. In anderem Namen, nicht im Namen Jesu. Das ist unter uns viel größere Wirklichkeit, als wir denken. Viel größer. Es gibt viele, die im Namen des Luzifers zum Beispiel handeln. Ich habe schon einmal gesagt, in unserer biederen schwäbischen Landeshauptstadt Stuttgart gibt es zurzeit 14 Satansgemeinden. Versammeln sich. Wir haben das erst jetzt genauer mitbekommen vor einiger Zeit, als durch eine Veröffentlichung, die mit dem überhaupt nichts zu tun hatte, im Hensler Verlag, sich die plötzlich zu Wort gemeldet haben und den Verlag angefangen haben zu verklagen. Da kamen sie aus der Anonymität. Da hat man gemerkt, wie viel das sind. Also unser eigenes Erleben hat einen wichtigen Platz, aber kann nie gegen die Schrift sein. Das kann es nicht. Die Schrift widerlegen. Es kann auch nicht an die Stelle der Schrift treten. Das kann nicht sein. Aber es kann durchaus, und das tut Jesus immer wieder, dass er unserem Glauben Antwort gibt und uns befestigt im Glauben. Ach, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Nicht umgekehrt. In aller Regel führt das Wunder nicht direkt zum Glauben. Aber der Glaube erlebt Wunder. Der erlebt es. Ich möchte es ausdrücklich noch einmal so sagen, das Wunder sind nicht nur positiv, in unserem Sinn positives Geschehen. Ich habe das, ich kann den Namen sagen, beim Gerhard Blankenhorn, da hat es Gott ja doppelt getan. Ihn hat der Blitz draußen da auf dem Feld bei der Tech getroffen. Die Ärzte haben gesagt, aus, vorbei, kann man nichts mehr machen. Wieder Herr Jesus, am dritten Tag sitzt er im Bett und liest sein Losungsbüchle. Die Ärzte waren fassungslos. Da hat Gott ein offensichtliches Wunder an ihm getan. jetzt im vergangenen Jahr, als er am Ende seiner Wegstrecke mit seinem Magenkrebs war, da hat Gott ein zweites Wunder an ihm getan. Da kam ein Bruder zu ihm und hat gesagt, Gerhard, Gott hat doch schon einmal so an dir gehandelt, jetzt wollen wir beten. Vielleicht tut er es noch einmal. Und dann hat er Gerhard gesagt, der Herr Jesus hat schon ein Wunder an mir getan. Ich bin bereit, heimzugehen. War das zweite Wunder. Aus einem ganz großen, getrösteten Frieden gestorben. Wir erwarten vom Wunder immer, dass sich Notlagen plötzlich verändern oder so. Das Wunder, die Kraft Jesu Christi, ist noch viel deutlicher an dem zu sehen, wenn Menschen getröstet im Schweren zum Zeugnis werden. Wir haben oft eine ganz falsche Vorstellung. Die Kraft Jesu Christi kann Situationen ganz grundsätzlich verändern. Die Kraft Jesu Christi ist aber noch deutlicher, wo sie in unserem Leben uns die Kraft zum Bewähren, zum Tragen, zur Geduld gibt. Jetzt die dritte Linie, Jesus ist das Leben. Was wir betastet haben vom Wort des Lebens, und das Leben ist erschienen. Im Griechischen gibt es zwei Worte für Leben. Das eine steht hier, das heißt, ich sage es jetzt mal im Griechisch, Zoe. Das heißt wörtlich übersetzt, kräftig sein, aufblühen, reifen. Und dann gibt es ein zweites Wort für Leben, das haben wir weithin übernommen als Fremdwort, Bios. Und Bios heißt eigentlich schnell, schnell vergehend. Das bezeichnet so das natürliche Leben. Wie heißt es im Psalm 90? Unser Leben wäre 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was köstlich gewesen ist, ist Mühe und Arbeit gewesen. Denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Da steht Bios, beziehungsweise das hebräische Pater. Das ist gemeint. Verwehendes, vergehendes Leben. Zoe, aufblühendes, reifendes, kräftiges Leben. Ich sage noch einmal das Beispiel, da hat einer in einen U-Bahn-Schacht in Hamburg dahin gesprüht, gibt es ein Leben nach dem Tod? Das ist eine wichtige Frage. Und ein anderer hat drunter gesprüht, gibt es ein Leben vor dem Tod? Ein Leben, das sich wirklich lohnt, das Fülle hat, das aufblüht, das kräftig ist, das zur Reife kommt. Im Alten Testament heißt es von den Vätern oft, und er starb alt und lebenssatt. Das meine ich nicht, dass er gesagt hat, jetzt lernt man's, sondern es heißt eigentlich, wörtlich übersetzt, lebensgefüllt. Lebensgefüllt. Darum kann ein Paulus zum Beispiel sagen, ich habe Lust abzuscheiden. Sein Leben ist gefüllt, aber, und was gibt er als Grund an, warum er weiterlebt? Um euretwillen, weil ihn Jesus noch als Zeuge haben will. Er ist für sein Leben ausgereift. Dieses Leben ist in Jesus erschienen. Ein Leben, das kräftig ist, das aufblüht, das zur Reife kommt. Und das ist jetzt zunächst einmal tatsächlich unser irdisches Leben gemeint. Ein Leben, das sich lohnt. Können wir jetzt fragen, einmal können wir zusammentragen, was muss in einem Leben, das sich lohnt, drin sein? Was denkt ihr? Das ist jetzt schwäbisch. Aber es kann man durchaus so fassen, ein erfüllendes Arbeiten. Ein erfüllendes Arbeiten. Das ist ein wichtiger Bestandteil eines Lebens, das sich lohnt. Was noch? Da steht ja das Bibelwort dazu, zu diesem erfüllenden Arbeiten. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. So wird's erfüllt. Ich verstehe das, was ich tue und gebe meinem Herrn das als Gottesdienst. Das sind diese einfachen Beispiele, die Magd früher, die sich bekehrt hat. Und sie wird dann gefragt, was ist jetzt bei dir anders geworden? Und dann sagt sie, ich feg jetzt auch in den Ecken. Das Erfüllendes, alles was ihr tut, das tut dem Herrn. Und unsere Alten haben gesagt, wenn sich einer bekehrt, das merkt die Kuh im Stall. Der geht anders mit dir um. Was gehört noch dazu zu einem Leben, das erfüllt ist? Was ganz Wichtiges. Bitte? Sinn und Ziel, jawohl. Dass ich weiß, wozu ich da bin und wo ich hinlebe, wo ich hingehe. Was noch? Ich nenne es mal ganz neutral, dass ich in einer Gemeinschaft drin bin. Weil das Leben allein, das ist etwas Grausiges. Mir steht da immer im Hintergrund, früher haben unsere Kinder manchmal diese Comics da Donald Duck gelesen. Da ist ja dieser Onkel Dagobert, oder wie der heißt, der, wenn man den sieht in dem Heftchen, der sitzt immer nur in seinem Keller auf einem riesen Berg Geld und hat ständig Angst, dass ihm jemand was wegnimmt. Der kommt zu nichts anderes, er ist isoliert. Sondern ein Leben, das in der Begegnung, in der Gemeinschaft mit anderen sich füllt. Ist doch herrlich, wenn man sich zum Beispiel trifft Sonntagmorgens im Gottesdienst. Wenn man sich trifft in der Gemeinschaft, wenn es sich trifft im Jugendkreis. Ich verstehe das gut. Diese Frau, sie ist nun krank und sagt, für mich ist kein richtiger Sonntag mehr. Ich sage, sie höre doch die Kassette. Na, montags, nein, das ist was anderes. Sie will dabei sein. Diese Gemeinschaft erleben. Das bringt ein Leben zur Fülle und zur Reife. Das ist gemeint. Und nun setzt Johannes dazu, das Leben, das ewig ist. Das ewig ist. Ein Leben, das nicht mehr unter dem Vorzeichen des Vergehens steht. Was heißt denn, dass ewig ist? Was ist ewig? Endlos. Vom Tod nicht antastbar. Das ist schon eine andere Dimension. Da gibt es so ein Märchen, da fragt mal einer, was ist ewig? Alle 1000 Jahre kommt ein Vöglein und wetzt sein Schnäblein an diesem hohen Berg. Und wenn dieser hohe Berg durch das Schnäblein ganz abgewetzt ist, ist eine Sekunde der Ewigkeit vorbei. Hat mir als Bub ganz arg Eindruck gemacht. Aber jetzt, ewig heißt zunächst einmal biblisch, ist keine zeitliche Aussage. Ist keine zeitliche Aussage. Wir Menschen, wir können nur in der Zeit denken. Wir können es gar nicht anders. Das ist die Todesverfallenheit, weil Zeit heißt eigentlich Schluss. Ewig ist biblisch eine Qualitätsaussage. Ist eigentlich etwas, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Wenn Sie sagen, der Tod hat keine Macht mehr, das können wir uns nicht vorstellen. Das heißt, ich stelle die einfache Frage, wie alt war Adam, als er geschaffen war? Die Frage kann man nicht beantworten, denn der Tod hatte keine Macht über ihn. Keine Macht über ihn. Es heißt erst, wenn du, dann wirst du des Todes sterben. Als er von Gott geschaffen wurde, war er ohne den Tod geschaffen, also ohne Alter. Er ist nicht gealtert. Jeder von uns, unser Leben ist Leben zum Tod hin. Zum Tod hin. Ewig heißt, die Bibel sagt uns das gerade, weil wir nur in der Zeit denken können mit Verneinungen. Was wird nicht mehr sein? Es wird kein Leid mehr sein, kein Schmerz mehr sein, kein Geschrei mehr sein. Was noch? Keine Tränen werden mehr sein. Und auch der Tod wird nicht mehr sein. Das ist die Qualitätsbeschreibung. Kein Leid mehr. Das heißt, alle Krankheit, alles Unglück ist weg. Gibt es nicht mehr. Ist eine andere Qualität. Kein Schmerz mehr. Kein Geschrei. Da steht eigentlich das Wort für Kriegsgeschrei. Das ist gemeint. Das andere Geschrei ist auch arg. Ich hänge immer wieder an diesem Wort an, wenn es heißt, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das ist für mich eines der bergendsten Trostworte der Schrift, denn es heißt ein doppeltes. Einmal, wenn ich jemand die Tränen abwische, das kann ich nicht tun mit dem Stecken, der 10 Meter lang ist. Sondern da muss ich ihn in die engste Nähe nehmen, in die Arme nehmen, die Tränen abwischen. Und das Zweite, wir kommen weinend in den Himmel. Der Apostel Paulus sagt einmal zu den Ältesten in Ephesus, ihr müsst durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen. Dass wir uns da ja nichts vormachen. Viele kommen weinend in den Himmel. Er wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Das ist Ewigkeit. Ewigkeit, die Adam hatte und verspielte. Verspielte. Sich selber greifen wollte. Es ist aber auch natürlich diese Dimension mit drin, ein Leben, das nie endet. Gerade weil wir nur in der Zeit denken können. Ich sage es einmal so, damit man sieht, zu welchen komischen Linien das führt. Es wird auch positiv dargestellt. Und sie werden um den Thron stehen und Palmen in den Händen haben mit weißen Kleidern und Halleluja rufen. Wenn wir das in die Kategorie der Zeit denken, also endlos mit weißen Kleidern und Palmen Halleluja rufen, ist nicht arg verlockend. Nicht arg verlockend. Da merkt man, wenn man die Zeitdimension hineinbringt, wird das alles schief. Wird alles schief. Ewigkeit ist eine andere Qualität. Da hängen ja noch viele andere Fragen damit zusammen. Für die Zeit ist es schon für manchen ein Trost, gerade in schwerem Erleben, ja, werden wir uns im Himmel wiedersehen. Ja, wir werden uns im Himmel wiedersehen. Aber im Himmel wird, sie werden nicht mehr freien oder sich freien lassen. Da gibt es diese Einzelbindung der Ehe nicht mehr. Das gibt es so nicht mehr. Das ist nicht einfach Fortsetzung der Zeit. Zwei, die sich geliebt haben hier auf dieser Erde und dann ist der eine gestorben. Es mag ein Trost sein, ich werde ihn wiedersehen. Aber wir feiern dann nicht im Himmel dann endlich die diamantene Hochzeit, die wir hier nicht mehr konnten. Sondern es ist eine andere Qualität dann. Ich bin dann nicht nur auf einen ausgerichtet, sondern wir sind in einer völligen Liebe mit unserem Herrn und untereinander verbunden. Es wäre schlimm, wenn wir unsere Verhältnisse, gerade auch, wo es um irdische Liebesbeziehungen geht, alle auf den Himmel übertragen müssten. Da wäre schon lange Zeit nötig, um das zu ordnen. Es ist nicht einfach Fortsetzung. sondern es ist eine andere Qualität. Eine andere Qualität. Und dieses Leben ist uns erschienen. Jesus sagt, Johannes 14, 19, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ihr sollt auch leben. Wir haben Teil an dem. Wir haben Teil. Wir, die wir zu Jesus gehören, ihm vertrauen, Kinder Gottes sind, man sieht es uns ja in der Regel nicht an. Außer wir haben den Fisch auf dem Auto hinten und fahren einigermaßen oder eine Anstecknadel dran oder die Augen sind so leuchtend. Es gibt manche Anzeichen. Aber in der Regel sieht man uns das nicht an, dass wir in einer neuen Qualität leben. Mir gefällt dieser Liedvers ganz arg. Sonst sind sie noch Adams natürliche Kinder. So tragen das Bild sie des Irdischen auch, sie leiden am Fleische wie andere Sünder, sie essen und trinken nach nötigem Brauch. In leiblichen Sachen, im Schlafen und Wachen, sieht man sie vor anderen nichts Sonderliches machen, nur, dass sie die Torheit der Weltlust verlachen. Wir haben andere Prioritäten. Deswegen sitzen wir halt heute Abend nicht mit der Narrenkappe und der Pappnase bei den Blaumeisen. Das ist der einzige Grund. Das ist der einzige Grund. In uns lebt der neue Mensch. Und wenn der äußere Mensch zerfällt, so wird der innere von Tag zu Tag erneuert. Und Paulus kann sogar sagen, wir werden verklärt von einer Herrlichkeit zur anderen. Das ist dieses aufblühende Leben. Und unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Es wird aber offenbar werden. Es wird offenbar werden. Es wird keiner gefülltes ewiges Leben haben, der hier nicht Jesus Christus glaubt. Die Bibel ist hier ganz glasklar. Er wird alle auferwecken, alle werden auferweckt am Ende der Zeit. Aber die einen zur ewigen Herrlichkeit und die anderen sterben den zweiten Tod. Und der zweite Tod, das ist die Trennung von dem, der das Leben ist. Darum ist diese Entscheidung so ungeheuer wichtig. So ungeheuer wichtig. Weil hier wird nicht nur über dieses Leben dazugelegt, sondern da geht es in die Ewigkeit. Wo will mein Leben hin? Es gibt keine wichtigere Frage als die, welches Ziel habe ich, wo will ich hin? Wir merken, der Johannes schreibt gefühlt jedes Wort eigentlich, muss man wie einen Edelstein umdrehen. Und er packt schon an den Anfang seines Briefes die entscheidenden Gedanken. Die wollen wir dann an den nächsten Abenden weiterverfolgen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, jetzt beten wir dich an. Du bist der neue Schöpfer. Du bist das Leben. Und du gibst uns völlig teil an dem, was du bist und du hast. Du gibst uns sogar diese Zusage durch deinen Jünger Johannes, wir dürfen einmal dich sehen, wie du bist, und wir werden dir gleich sein. Wir staunen drüber. Danke, dass du gegenwärtig bist in unserem Leben und befähige uns immer besser dazu, dass wir es anderen vorleben, mitleben, bezeugen. Du. Amen.